ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Ihr hört den Sonntagstalk von SR1 und HR3. Ich bin Bärbel Schäfer und wir sprechen heute über ein Thema, das nicht immer sichtbar ist. Aber 14,2 Millionen Menschen sind in unserem Land einkommensarm. Das zeigen die Zahlen. Fast jede zweite Alleinerziehende lebt an der Armutsgrenze. Bundesweit eben ungefähr jeder sechste Mensch. Mir zugeschaltet ist Kelsey Dehnert. Die hat sich mit dem Gefühl von Armut beschäftigt, hat sie selbst erlebt. Und das Gefühl von Armut, so heißt auch dein aktuelles Buch. Guten Morgen, liebe Kelsey.
Ja, guten Morgen, Bärbel. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Du bist Mitte 30, aufgewachsen in einer Familie, die arm war. Du bist das älteste von 4 Kindern, armutsbetroffene Verhältnisse. Das Gefühl von Armut ist dein aktuelles Buch. Gefühle sind vielfältig, die haben ganz viele Facetten. Wie würdest du denn das Gefühl beschreiben?
Das Gefühl von Armut ist ein Gefühl, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Weil das Gefühl von Armut immer damit einhergeht, dass du eben nicht teilhaben kannst, dass du nicht mit dabei sein kannst. Du bist einsam, weil alle anderen ins Freibad gehen und du nicht mitgehen kannst. Du bist einsam, weil du dir später die Mittagessen mit KollegInnen nicht leisten kannst. Du bist immer irgendwie nicht genug, weil du dir die aktuellen Klamotten nicht leisten kannst oder weil du auf Feste, auf aktuelle Konzerte nicht mitgehen kannst. Es ist im Grunde immer so das Gefühl, immer zwei Schritte hinten dran zu sein an allen anderen.
Du schreibst ja auch, es ist das Herzrasen an der Supermarktkasse, ist es das Frieren im heimischen Wohnzimmer, aber das ist doch viel mehr als ein Gefühl, das ist doch konkrete Realität auch.
Ja, es ist konkrete Realität und gleichzeitig sind wir im öffentlichen Diskurs ganz schnell dabei, es tatsächlich quasi nur an diesen materiellen Dingen festzumachen. Und dabei ignorieren wir halt, dass Armut tatsächlich ja eben nicht nur eben das Materielle ist, das Frieren und das Herzrasen, sondern es ist am Ende des Tages eben auch immer die Frage, was macht das nachhaltig mit mir? Wie sehr prägt das Kinder, die in Armut aufgewachsen sind? Wie sehr prägt es, wenn du als junge Erwachsene, als junge Mutter beispielsweise auch in Armut lebst? Was macht das nachhaltig mit dir, selbst wenn du zu den wenigen Glücklichen gehörst, die halt tatsächlich aus der Armut herauskommen. Und das ist eine Perspektive, die fehlt. Die fehlt auch in der Forschung beispielsweise. Wir reden ganz wenig darüber, wie Armut sich langfristig eben auch gesundheitlich und psychisch auswirkt. Da steckt die Forschung beispielsweise noch total in den Kinderschuhen. Und deswegen habe ich mich halt für diesen Titel Das Gefühl von Armut entschieden, weil es am Ende des Tages eben viel, viel mehr ist, als einfach nur zu wenig Geld zu haben.
Genau, also Armut ist mehr als der Mangel an Geld. Was war denn für dich eine Schlüsselsituation? Wann hast du denn erkannt, meine Familie hat einfach nicht die Kohle wie andere. Wir sind armutsbetroffen.
Ich glaube, für mich die Schlüsselsituation war tatsächlich der Moment, in der ich in der, es muss die 7. oder 8. Klasse gewesen sein, nach den Ferien in die Schule kam mit meinem ganz normal gepackten Ranzen und im Bus auf dem Weg zur Schule schon gefragt wurde, ob ich denn meine Sachen im Ranzen hätte. Und ich habe die Frage gar nicht verstanden, weil ich dachte, ja natürlich habe ich meine Sachen im Ranzen, wo sonst? Und als ich an der Schule dann ankam, stellte ich fest, ja, die gesamte Klassenstufe fährt auf Kennenlernfahrt, nur ich nicht.
Ein einschneidendes Ergebnis ist ja, wenn alle da mit gepackten Koffern stehen und wissen, sie haben 2-3 Tage jetzt gemeinsame Zeit, um sich kennenzulernen.
Ja, das war ganz schlimm, weil ich wusste nicht, dass diese Klassenfahrt tatsächlich stattfindet, A und B, ohne mich. Und dann saß ich halt tatsächlich auch beim Direktor mit meiner Klassenlehrerin im Büro und er hat am Telefon meine Eltern bekniet, dieses Darlehen des Fördervereins anzunehmen. Aber meine Eltern haben das Geld halt nicht genommen. Also zum Teil halt eben einfach auch deshalb, weil es nur ein Darlehen gewesen wäre und sie es trotzdem hätten zurückzahlen müssen und es einfach nicht drin war.
Und nicht aus Scham, das ist ja auch oft ein Grund.
Ich glaube, es war auch viel Stolz dabei, durchaus. Da sind meine Eltern leider die traurige Ausnahme gewesen. Also wir wissen aus Studien, dass in den allermeisten Familien tatsächlich Geld, das im Haushalt ankommt, direkt auch in die Kinder investiert wird. Also mehr Geld geht tatsächlich direkt an die Kinder. Es kommt bei den Kindern an. Meine Eltern waren die traurige Ausnahme. Das Geld kam am Ende des Tages nicht bei uns an oder nicht in dem Moment, in dem wir es tatsächlich gebraucht hätten.
Und du bist nicht mit auf diese Fahrt gefahren. Das hat doch dann auch wiederum Konsequenzen. Du warst ja markiert.
Ja, es war halt spätestens in dem Moment war halt auch für alle anderen klar, okay, bei der zu Hause ist was anders. Bei der zu Hause ist irgendwas nicht richtig. Und mir fehlte dementsprechend ja natürlich auch dieser ganze Einstieg in diese Gruppendynamik, weil damals wurde in Niedersachsen in der 7. Klasse, wurden die Karten neu gemischt, da kamen alle Kinder neu in eine neue Klasse. Ja, diese Bonding-Momente, die andere Teenager in dem Alter dann hatten, die habe ich dann verpasst.
Hast du denn sonst gemerkt, Bonding-Momente kann ja auch ein Kinonachmittag mit Popcorn sein, das kann ein Nachmittag im Freibad sein, dass solche Momente auch fehlen? Also es sind ja immer wieder Erfahrungen oder das Nichtmachen von Erfahrungen, die du auch in deinem Buch beschreibst, das Gefühl von Armut über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt, dass diese nicht gemachten Erfahrungen sich eingraben und über die Jahre weitergetragen werden.
Das hat mir alles gefehlt. Und zwar ja nicht nur als Teenager, weil ich eben nicht mehr ins Kino gehen konnte oder nicht die neuen Miss Sixty Jeans irgendwie tragen konnte oder auf die coolen Jugendpartys in der Kirche nicht mitgehen konnte, weil auch die Eintritt gekostet haben. Sondern das zog sich halt auch durchs Erwachsenenleben. Ich war immer die einzige Kollegin, die mittags nicht mit rausgegangen ist essen. Weil einfach das Trainee-Gehalt in meinem Fall tatsächlich nur dafür gereicht hat, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren und die Bildungsschulden abzubezahlen. Nicht für die 5 Euro beim Kebab-Imbiss nebenan.
Und das Gefühl von Armut geht also nicht weg?
Nein, niemals. Das verfolgt dich bis an dein Lebensende.
Was heißt das, dieses Verfolgen? Das hat ja etwas Gejagtes, auch Gehetztes. Warum stellt sich die innere Uhr oder innere Ruhe nicht ein?
Du rechnest jederzeit tatsächlich damit, dass der Ernstfall wieder eintreten kann. Du rechnest jederzeit damit, dass tatsächlich die 100 Euro, die du jetzt tatsächlich irgendwie auf einem Familienausflug ausgegeben hast, weil du sie jetzt gerade hast und dir eigentlich keine Gedanken mehr machen musst, dass die in 2, 3, 4, 5, 6 Monaten oder in 2, 3, 4, 5, 6 Jahren den Ausschlag geben dafür, ob du wieder in Armut fällst oder nicht.
Sag mir noch mal etwas zu diesem Verhältnis oder diesem Einfluss der Zahl auf dieses Gefühl von Armut. Also es ist ja ein realer Mangel. Es ist immer die Angst, wie du sagst, man kommt wieder, fällt wieder zurück. Aber zu sagen, das kann ich mir nicht leisten. Du kannst ja keine großen Sprünge machen. Du kannst ja keine Rücklagen bilden.
Ja, und genau das ist halt der Punkt. Armutsbetroffenen wird ja permanent gesagt, ja, wenn du halt tatsächlich deine finanzielle Situation verbessern willst, dann spar doch. Aber wovon soll ich denn sparen? Wenn ich zum Beispiel eben tatsächlich als Familie schon den Kinderzuschlag beantrage, bin ich ja schon in einer Situation, wenn ich Anspruch darauf habe, dass mein Einkommen rein rechnerisch nicht für die vollständige Deckung des Lebensunterhalts reicht. Weil sonst hättest du den Anspruch darauf nicht. Und wenn ich da quasi diesen Kinderzuschlag schon brauche, um meine Alltagskosten zu bewältigen, woher soll ich denn dann tatsächlich die Rücklagen nehmen, um beispielsweise gegen die kaputte Waschmaschine anzusparen, die uns ja meistens aus heiterem Himmel überfällt zum Beispiel.
Und wir haben jetzt Mitte November, die ersten Weihnachtsfeiern stehen an, Schulklassen wird gewichtelt, dann bricht doch auch sofort schon wieder Angstschweiß aus. Es sind ja alles Extrakosten.
Und es sind ja Extrakosten, die sich auch summieren. Also, ne, weil die Wichtel 5 Euro hier, 5 Euro für das Klassengeschenk da, dann sind ja in der Regel noch irgendwelche Ausflüge geplant mit Klassen oder mit Vereinen und du willst ja deinen Kindern auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen. Und da sind wir dann wieder bei dem knallharten Thema der Inflation beispielsweise. Wenn ich mir angucke, was Spielzeug, also selbst kleines, nicht so teures Spielzeug mittlerweile kosten soll, da bist du ja tatsächlich mit 4 Büchern für deine Kinder ja locker mal 50 Euro los.
Mindestens.
Mindestens, ja.
Aus welcher Perspektive blickst du denn heute auf Familie? Also du warst als Kind selber armutsbetroffen in deinem Elternhaus. Was haben zum Beispiel heute deine Kinder, was du niemals zur Verfügung hattest?
Die Sicherheit, dass egal was passiert, sie immer auf weichen Boden fallen. Meine Kinder müssen sich keine Gedanken darum machen, ob tatsächlich irgendeine Art von Schicksalsschlag tatsächlich für uns als Familie bedeutet, dass wir am Ende des Monats nicht mehr wissen, wovon wir den Einkauf bezahlen müssen.
Haben deine Eltern das in deiner Kindheit immer offen kommuniziert?
Nein, niemals. Es war tatsächlich für mich wirklich ein nachträglich mir zusammenpuzzeln müssen, an wie vielen Stellen in meiner Biografie ich eigentlich tatsächlich damit konfrontiert war, wie armutsbetroffen wir waren.
Also was siehst du heute, was du damals nicht gesehen hast, Kelsey?
Was ich heute sehe, was ich damals nicht gesehen habe, ist beispielsweise die Tatsache, dass bei uns frisches Obst und Gemüse halt sehr viel Mangelware war. Also das waren Ausnahmen, zu denen tatsächlich bei uns mit frischem Obst und Gemüse gekocht wurde. Wenn ich heute tatsächlich selber als Mutter durch den Supermarkt gehe, verstehe ich warum. Weil du hast halt eben ein viel, viel größeres wirtschaftliches Risiko, wenn du frisches Obst und Gemüse kaufst, weil dir das viel, viel schneller schlecht wird, als wenn du halt TK-Ware kaufst.
Ganz genau, Tiefkühlware. Das heißt, du kannst deinen Blick wechseln, du kannst mit den Augen deiner Mutter von früher durch den Supermarkt gehen oder du gehst heute als Kelsey Dehnert, selber Mutter von 2 Kindern, mit etwas mehr Sicherheit durch den Supermarkt?
Ja, es findet beides parallel statt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, also der hauptsächliche Blick, mit dem ich durch den Supermarkt gehe, ist tatsächlich quasi die Mutter von vor 8 Jahren, die damals tatsächlich ja selbst an der Armutsgrenze gelebt hat und versucht hat, einen Säugling dabei durchzubringen. Mhm. Und die Mutter heute, die halt weiß, selbst wenn jetzt tatsächlich in meiner Freiberuflichkeit das Einkommen wegbricht, fallen wir trotzdem weich, weil das Einkommen meines Mannes stabil ist.
Mhm. Aber alleine wäre es eben ein sehr schwankender Boden, wenn du die Sicherheit deines Mannes nicht hättest.
Absolut. Also das ist halt tatsächlich auch eben die knallharte Realität. Und das ist ja die Realität für viele, viele, viele Frauen in diesem Land, dass in dem Moment, in dem tatsächlich dieses zweite Einkommen wegfällt, weil er sich aus dem Staub macht oder er krank wird oder er im schlimmsten Fall stirbt, in dem Moment geraten sehr, sehr viele Frauen mit ihren Kindern in Armut, weil halt tatsächlich sehr, sehr viele Frauen von Anfang an prekär beschäftigt sind.
Meine Geschichte liest sich grob umrissen wie folgt. Ich wuchs als ältestes von 4 Kindern in einer armutsbetroffenen Familie auf. Bei meinen Eltern gaben sich Phasen der Arbeit die Hand mit Phasen der Arbeitslosigkeit. Mein Alltag bestand aus dem Aushalten der Armut, zu viel Verantwortung für meine jüngeren Geschwister und dem Versuch, mich möglichst klein zu machen, um der heimischen Gewalt zu entgehen. Gewalt ist das eine Thema. 2 Eltern, 3 jüngere Geschwister, die Eltern mal mit Job, leben an der Armutsgrenze. So bist du, liebe Kelsey Dehnert, aufgewachsen. Du hast ein Buch darüber geschrieben, das Gefühl von Armut. Und was heißt das, dieses mein Alltag bestand aus dem Aushalten, eben auch von Armut?
Man muss sich ja vor Augen führen, dass Kinder, die armutsbetroffen aufwachsen, auch mit permanent soziale Kritik konfrontiert werden. Mhm. Also mir wurde beispielsweise permanent vorgehalten, dass meine Klamotten abgetragen waren, dass meine Klamotten nicht richtig gepasst haben, dass es eben nicht die fancy Miss 60 Jeans war, die damals in meiner Generation super in war. Mir wurde permanent gespiegelt, dass ich eben nicht Teil des Schützenvereins bin, nicht den Tanzkurs mitmachen konnte nach der Konfirmation, eben nicht mit auf Klassenfahrt fahren konnte. Das sind ja alles Sachen, die finden nicht im luftleeren Raum statt, sondern auch Kinder und Teenager nehmen das ja sehr wohl wahr, wer teilhaben kann und wer nicht.
Warum fehlt die Weichheit, sich einzufühlen in das Leben eines Mitschülers, einer Mitschülerin, die das Geld eben nicht hat? Kinder fallen ja nicht einfach mit dieser Haltung irgendwie vom Baum rein in den Klassenraum und beginnen zu mobben.
Kinder und Jugendliche bringen da einfach sehr viel die armutsfeindlichen Vorurteile ihrer Eltern mit in die Schulen und Kitas.
Und die halten sich. Welche Vorurteile gehören deiner Meinung nach noch immer dazu und sind noch nicht ausgeräumt?
Armutsbetroffene wären nur deshalb arm, weil sie angeblich faul wären. Mhm. Also das ist ja so dieses klassische Vorurteil.
Faul, die Arme können nicht mit Geld umgehen, ist ja auch ein häufiger Vorwurf.
Genau.
Was erwiderst du dann?
Die Realität ist ja, dass bei über 3 Millionen Bürgergeldbeziehenden wir tatsächlich insgesamt von knapp 116.000 Menschen reden, die tatsächlich erwerbsfähig sind und Bürgergeld beziehen, obwohl sie arbeiten gehen könnten. Der ganze restliche Teil sind alles Menschen, die aus irgendwelchen unterschiedlichsten Gründen nicht in der Form arbeiten gehen können oder in Beschäftigungsverhältnissen angestellt sind, in denen sie einfach nicht menschenwürdig bezahlt werden. Hm. Das heißt, dieses Vorurteil, dass Menschen ja tatsächlich, die in Armut leben, nur faul und arbeitsscheu wären und ja nur ein bisschen besser mit Geld umgehen müssten, ist halt alleine deshalb schon falsch, weil wir nach wie vor Löhne und Beschäftigungsverhältnisse in diesem Land haben, die Menschen tatsächlich einfach ein tatsächliches Auskommen gar nicht ermöglichen.
Das sind natürlich deine Antworten. Und Kinder sind eben mittendrin. Sie erleben Resignation, sie erleben fehlende Sicherheit und versuchen immer wieder, diese Armut auszuhalten. Du musstest dann ja auch als Schülerin jeden Tag in diese Situation zurück in der Schule, die von abwertenden Sprüchen, abwertenden Blicken, nicht Teilhabe auch geprägt war. Das geht ja nicht wieder weg, das gräbt sich doch ein.
Und das ist ja das Schlimme daran, dass tatsächlich selbst auf politischer Ebene diese Vorurteile immer wieder reproduziert werden. Mhm. Weil wir damit am Ende armutsbetroffenen Kindern, armutsbetroffenen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die ja nur sehr wohl am medialen Diskurs auch teilnehmen, immer wieder spiegeln, wir investieren nicht in Schule, wir investieren nicht in eure Zukunft. Aber wir halten euch am Ende vor, wenn tatsächlich das Resultat daraus ist, dass ihr tatsächlich am Ende des Tages beim Jobcenter steht. Und das ist das Schlimme daran, das ist das, was auch so fatal ist tatsächlich für diese, auch für das Selbstwirksamkeitsgefühl von Armutsbetroffenen. Auf der einen Seite werden sie damit konfrontiert, dass die Infrastruktur gnadenlos unterfinanziert ist und es an Förderstrukturen fehlt, an Hilfsstrukturen fehlt. Und wenn sie dann aber tatsächlich quasi den letzten Ausweg nehmen, beispielsweise zum Jobcenter zu gehen, dann sagen wir ihnen, sie wären ja selbst schuld an ihrer Situation. Hm. Und da entsteht ein Paradoxon, das am Ende des Tages tatsächlich psychisch krank macht, weil du permanent zerrissen wirst zwischen der Tatsache, dass du ja alles versuchst, um aus dieser Situation rauszukommen, weil niemand ist gerne armutsbetroffen. Niemand geht gerne zum Jobcenter. Das ist schlichtweg gelogen.
Aber dann hängt ja das Verhalten des Sozialstaates und das geringe Selbstwertgefühl unmittelbar miteinander zusammen.
Absolut. Weil ja tatsächlich selbst auf staatlicher, auf gesellschaftlicher Ebene diese ausgestreckte Hand fehlt, die sagt, komm, wir schaffen das zusammen.
Und schauen wir nochmal auf Schüler, weil wir gerade bei dem Thema sind. Hessen hat Lernmittelfreiheit, Bücher an Schulen werden also gestellt und doch fallen jedes Jahr natürlich locker Hunderte von Euro auch für Arbeitshefte, für Stifte, für einen Schulrucksack an. Im Saarland gibt's gar keine Lernmittelfreiheit mehr. Dort müssen Eltern die Schulbücher kaufen, kostenpflichtig ausleihen, zusätzlich natürlich Hefte, Umschläge, all das besorgen. Was heißt das juristische Wort Lernmittelfreiheit dann eigentlich in der Praxis?
Nicht mehr wahnsinnig viel, ehrlicherweise.
Ja, ehrlich gesagt.
Also
ja.
Es ist halt ein Sticker, den wir halt irgendwo draufgeklebt haben, der halt aber eben ja beispielsweise durch diese Tatsache, dass dann Arbeitshefte, in die reingeschrieben wird, angeschafft werden müssen, der wird dann umgangen. Und im Endeffekt bleiben Familien und vor allen Dingen, also alle Familien sowieso, wir müssen uns das ja mal überlegen, dass selbst so eine Mittelschichtsfamilie, wenn die drei Kinder hat, ist so ein Schuljahresanfang eine unglaublich große finanzielle Belastung. Aber armutsbetroffene Familien erst recht bleiben dann mit dieser Belastung völlig allein.
Wir haben jetzt auf Schule geblickt. Wann hast du das gemerkt, als du Praktika absolviert hast, als du in der Ausbildung warst, im Studium?
Das fing ja schon damit an, dass ich mir im Grunde nur die Praktika leisten konnte, die tatsächlich bezahlt wurden. Also als ich aus der Uni gekommen bin, das war noch vor Einführung des bundesweiten Mindestlohns, da gab es tatsächlich quasi mehrheitlich Praktika, die völlig gratis waren. Also wo ich tatsächlich 40 Stunden die Woche arbeiten gehen sollte und nicht einen Cent dafür gekriegt habe. Da waren tatsächlich Praktika, in denen ich 450 Euro im Monat gekriegt habe, wirklich schon die generöse Ausnahme. Na, also es macht ja einen Unterschied, ob ich Eltern habe, die sagen, komm, hör zu, mach das, weil das ist gut für deinen Lebenslauf, das ist gut für die Verwirklichung deines Traums und wir finanzieren dir die Miete. Oder ob du so wie ich halt da stehst und weißt, okay, ich möchte das machen, ich muss das ein Stück weit auch machen, weil ich brauche ja was für meinen Lebenslauf, aber ich muss parallel dazu gucken, wie finanziere ich meinen Lebensunterhalt.
Also da ist doch schon das erste Gitter, was dann schnell zu einer Mauer wird. Das sind dann eben ja nicht die gleichen Startbedingungen, sind nicht die gleichen Chancen.
Chancengerechtigkeit ist da an der Stelle tatsächlich einfach auch eine blanke Lüge.
Welchen Einfluss hat denn die erlebte Armut auf das eigene Verhältnis zu Geld? Also du hast gesagt, ja, es gibt immer noch diese Angst, ich rutsch wieder zurück an den Anfang, als du selbst eine junge Mutter warst mit dem ersten Kind. Was macht das mit dir, dein Verhältnis zu Geld, mit dieser Lebenserfahrung?
Ich habe bis heute ein schwieriges Verhältnis zu Geld. Und zwar nicht in dem Sinne, den man mir da jetzt wahrscheinlich unterstellt, wenn man den gängigen armutsbetroffenen Vorurteilen folgt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mit Geld nicht umgehen könnte.
Mhm. Das war auch nicht mein Ansatz.
Nein, ich weiß. Ja. Aber ne, viele von den HörerInnen ne, werden ja genauso. Ich bin auch damit sozialisiert worden, dass Armutsbetroffene angeblich nicht mit Geld umgehen können. Aber mein Problem ist tatsächlich vielmehr das, dass ich Geld nicht ausgeben kann. Ich habe ein großes Problem tatsächlich heutzutage, gut für mich zu sorgen, was Geld betrifft. Also ich tue mich nach wie vor schwer, mir den Pulli zu kaufen, den ich brauche, weil es gerade kalt wird. Sondern muss mir dann zum Beispiel von meinem Mann immer gut zureden lassen, dass das in Ordnung ist, dass wir das Geld haben, dass nichts Schlimmes passieren wird, weil der Reflex, der eigene Urinstinkt sagt nach wie vor, du musst das Geld zusammenhalten, weil was ist denn wenn?
Oder eher was für die Kinder besorgen, aber nicht für dich.
Genau.
Welches Verhältnis vermittelst du denn deinen Kindern beim Thema Geld?
Meinen Kindern ist sehr bewusst, dass Geld ungleich verteilt ist. Mhm. Und dass sie in der Situation, dass sie ihr Taschengeld nehmen und es tatsächlich aus Spaß an der Freude ausgeben können, in einer sehr luxuriösen Situation sind.
Konnten deine Eltern mit Geld umgehen?
Schwierig zu sagen, weil ich ja natürlich als Kind und Teenie wenig Einblick in die tatsächlichen familiären Finanzen hatte. Aber aus dem, was ich beobachtet habe, würde ich behaupten, nein. Also weil das da dem Billardtisch in unserem häuslichen Flur stand, das macht für mich bis heute einfach keinen Sinn.
Macht für mich eigentlich auch keinen Sinn.
Nee, es ist wirklich tatsächlich völlig fragwürdig. Und ich glaube, dass meine Eltern da beispielsweise tatsächlich früher oder später in so einer Spirale gelandet sind aus, das Geld hat nie gereicht. Und gleichzeitig ist ja irgendwann dieses Verlangen danach, sich selber einfach auch mal was zu gönnen.
Spaß zu haben, was Gutes zu tun. Und wenn man nicht ausgehen kann, dann holt man sich eben den Billardtisch ins Wohnzimmer.
Genau, das macht halt, also irgendwann wird dieses Verlangen ja riesig groß. Und es ist dann immer die Frage auch dessen, wie bist du selber denn von zu Hause eben einfach auch ausgestattet worden, auch mit emotionaler Sicherheit beispielsweise. Das ist die Frage, die am Ende die Antwort darauf liefert, wie du mit diesem Widerspruch auch umgehst.
Und immer geht es um Teilhabe am Alltag. Immer, und das ist ja noch was anderes als jetzt eine Sehnsucht nach Luxus oder ganz weiten Reisen. Und immer die Frage, reicht das Geld? Das ist ja die Erfahrung, die Menschen, die in Armut leben, jeden Tag haben. Kommen wir damit über die Runden? Kann irgendetwas passieren, was uns vielleicht einen großen Sonderbetrag kosten wird? Das ist ja etwas, diese Angst ist ja wie ein permanentes Damoklesschwert dann ja über uns.
Ja, und wir müssen ja auch vor allen Dingen darüber nachdenken, dass ja tatsächlich viele Armutsbetroffene leben zur Miete. Und wir haben das in den letzten 3-4 Jahren erlebt, dass wir immer wieder in Situationen gekommen sind, dass beispielsweise Nebenkostenabrechnungen oder Energiekostenabrechnungen durch die Decke gegangen sind, weil wir durch Krieg, durch Inflation plötzlich Preissteigerungen erlebt haben, die völlig außerhalb der Normen waren. Und Mittelschichtsfamilien können sich dagegen absichern. Die haben in der Regel einen stehenden Sparbetrag, mit dem sie sowas abfedern können. Armutsbetroffene oder an der Armutsgrenze lebende Menschen haben diesen Sparbetrag in der Regel nicht übrig. Und die sind dann tatsächlich mit jeder Nebenkostenabrechnung wieder im Grunde kurz vor der Privatinsolvenz.
Über die Klischees gegenüber armen Menschen und was Nichtbetroffene tun können, um Armut das Stigma zu nehmen, darüber spreche ich heute mit Kelsey Dehnert. Also, man braucht Mut, um über Armut zu berichten in einem reichen Land?
Ich glaube, dass Mut schon dazu gehört, weil man ja unweigerlich direkt mit den gängigen Vorurteilen konfrontiert wird.
Tragen Fernsehformate eigentlich wie Harz, aber herzlich auch zu diesem schlechten Image bei?
Definitiv. Also gerade geskriptete Formate, die am Ende des Tages ja eben nicht diesen Doku-Anspruch haben, die also ja nicht den Anspruch haben, tatsächlich zu zeigen, wie es wirklich ist, sondern geskriptete Formate, die ja vor allen Dingen für Unterhaltung gedacht sind, tragen enorm dazu bei, weil am Ende des Tages dann die Vorurteile reproduziert werden, weil sie halt einfach einen gewissen Unterhaltungscharakter für das Publikum haben. Und das Publikum vor allen Dingen ja diese Formate sieht, weil sie diese Genugtuung brauchen und weil sie diese Rückversicherung brauchen. Bei uns ist das nicht so. Wir sind nicht so wie die. Und sich dann am Ende des Tages ja auch zurücklehnen wollen und wissen wollen, okay, wir haben alles richtig gemacht.
Also es macht auch Angst, das zu sehen. Weil jeder von uns kann ja jederzeit genauso in diese Situation kommen.
Es schürt eine Abstiegsangst, aber auf so eine gemeine, unsolidarische Art und Weise. Weil Abstiegsangst kann ja auch eigentlich den Reflex hervorrufen, zu sagen, Mensch, gerade weil es mir jederzeit passieren kann, dass ich genau da lande, muss ich mich jetzt dafür engagieren, dass wenn ich tatsächlich falle, wenn mir das Einkommen wegbricht, ich möglichst weich falle.
Und wir machen die Stufen breiter, wir machen den Boden fester. Das passiert nicht. Beobachtest du das gerade? Also werden die Ellbogen spitzer, anstatt solidarischer die Arme auszubreiten?
Die Ellenbogen werden gerade sehr, sehr viel spitzer. Einfach weil tatsächlich ja auch die Mittelschicht gerade merkt beim Gang durch den Supermarkt, dass die Preise enorm geklettert sind. Ich meine, was habe ich gerade gesehen? 3,50 € für so ein Stück Butter. Also das,
selbst,
das ist völlig, es ist völlig verrückt, das ist total absurd. Und die Mittelschicht merkt halt eben auch gerade, dass das bequeme Einkommen, dass das weiche Kissen, das sie hatte, dass das gerade zu schwinden droht. Und wir werden dann von der Leistungsgesellschaft, wir werden dann eben beispielsweise eben auch von Sommerinterviews von Spitzenpolitikern dazu angehalten, daran zu glauben, dass genug Arbeit dagegen helfen würde, in Armut zu fallen. Und dabei übersehen wir, dass wir unter anderem so etwas wie den Mindestlohn brauchen, weil Einkommen eben nicht zuverlässig gegen Armut absichert.
Wer Geld dann aber eben vom Staat bekommt, unterliegt ja auch gesellschaftlicher Kontrolle und immer wieder auch Bewertung, wofür vielleicht das Geld ausgegeben werden soll, wie viel jemandem zusteht. Empfindest du das als Gängelei?
Es ist Gängelei, weil wir am Ende des Tages tatsächlich wieder den Leuten einen Umstand vorhalten, für den sie ja im Zweifelsfall gar nichts können. Die Alleinerziehende, die mit Sack und Pack von ihrem Ehemann sitzen gelassen worden ist, obwohl sie gerade mitten in der Elternzeit zum zweiten Kind ist, die kann ja nichts dafür, dass sie plötzlich beim Jobcenter steht und das zusätzliche Geld braucht. Und sie wird für diesen Fehler aber bestraft, indem man ihr dann sagt, ja, gegen Armut hilft Arbeit und wenn sie jetzt nicht mehr arm sein will, dann soll sie doch möglichst viel arbeiten, egal ob sie denn beispielsweise die passenden Betreuungsplätze für ihre Kinder dafür hat.
Also Armut ist kein Einzelschicksal.
Absolut nicht.
Und du hast es schon genannt, diese astronomischen Mieten und du schreibst es ja auch, eine hohe Inflation. Das heißt, die Mittelschicht rückt näher an den Bürgergeldantrag als an die erste Million. Und dadurch wird die Stimmung auch kälter.
Die Stimmung wird halt immer kälter, weil wir auf der einen Seite merken, dass das Geld nicht reicht, dass das Geld immer weniger wird, das wir zur Verfügung haben. Und gleichzeitig wird uns aber permanent vorgemacht, wenn wir nur hart genug arbeiten würden, wenn wir uns nur hart genug anstrengen würden, dann wäre diese erste Million auf dem Konto tatsächlich realistisch. Und dabei verschweigt man uns aber, dass die Menschen, die diese erste Million auf dem Konto haben, in der Regel ja schon aus völlig anderen Vermögensverhältnissen kommen, dass da ganz andere Vermögenswerte im Spiel sind und dass die das eben nicht durch den Job als Krankenpflegerin im Schichtdienst verdient haben, sondern dass da meistens schon eine Immobilie oder irgendeine Firma im Hintergrund war oder irgendein Papa mit einer Million auf dem Konto, die das Ganze angeschoben haben.
Wie schaust du denn auf solche Familien? Und das hast du ja während deiner Praktika erlebt, das hast du im Job erlebt. Also Kinder, die einfach von zu Hause aus einen ganz anderen Start haben. Macht es nicht manchmal auch, ja, nicht nur unfassbar traurig, sondern auch wütend? Spielt dann Neid eine Rolle? Oder ist es eben von deiner Seite aus immer wieder eine Forderung an den Staat, etwas zu ändern?
Neidisch war ich Anfang meiner 20er. Als ich nur meine eigene Armut und meine eigenen Nachteile wahrgenommen habe, aber das noch nicht einordnen konnte. Jetzt Anfang der 30er, wo ich tatsächlich den Überblick über gesellschaftliche Strukturen habe, ist es für mich am Ende des Tages immer wieder der Impuls, zur Solidarität aufzurufen. Und genau den Menschen, die halt quasi aus diesem gemachten Nest kommen, genau denen immer wieder von Armut zu erzählen, um ihnen tatsächlich so ein Stück weit diesen Anschubser zu geben, zu sagen, Mensch, die Privilegien, die wir haben, die teilen wir jetzt. Indem wir beispielsweise, wenn wir selber Kinder haben, nicht auf Klassenfahrten für 650 Euro die Woche bestehen, sondern sagen, komm, 400 Euro weniger tun es auch.
Ganz genau. Das heißt, da den Blick zu öffnen, die Sensibilität eben auch überhaupt erstmal zu schaffen, dass sich auch aus den privilegierteren Familien jemand die Stimme erhebt auf einem Elternabend. Das passiert ja bis jetzt immer ganz selten. Es wird ja eine Summe genannt, die dann vielleicht die Lehrer oder Direktorium berichtet hat für ein Schullandheim. Und dann gibt's ja eigentlich selten Widerstand. Der passiert dann vielleicht mit armutsbetroffenen Familien dann eher leise hinter verschlossenen Türen.
Ja, es ist ja vor allen Dingen auch einfach so, dass für die Mittelschichtsfamilie ist so eine Klassenfahrt zwar schon so ein Moment, wo man ganz kurz durchatmet und sich so denkt so, ja, müssen wir das auch mal machen? Aber es ist halt nichts, was dolle wehtut. Man kann sich darauf vorbereiten, man hat eine Sparrate, an die man ran kann, man hat irgendwie ein Sparkonto. Ne, das ist irgendwie alles handelbar. Für armutsbetroffene Familien ist das der finanzielle Super-GAU. Aber dadurch, dass wir Armut tatsächlich mit so viel Stigma belegen, dadurch, dass Armut so schambehaftet ist, trauen sich die wenigsten armutsbetroffenen Familien natürlich vor 20 anderen Eltern zu sagen, wir können uns das nicht leisten. Und da bräuchte es diese eine Mutter oder diesen einen Vater aus privilegierten Verhältnissen, die in dem Moment stellvertretend sagen, Mensch, wir haben hier Familien in der Klasse, für die ist das vielleicht nicht so einfach. Können wir nach alternativen Lösungen suchen, damit am Ende alle Kinder teilhaben können?
Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Lass uns doch mal auf die Kinder schauen. Was macht das mit Kindern, mit Kinderseelen?
Es sorgt im Grunde dafür, dass diese Kinderseele immer in so einem permanenten Zustand von Unsicherheit aufwächst. Weil du nicht weißt, okay, reicht denn ab dem 15. des Monats das Geld tatsächlich dafür, dass ich ein Pausenbrot und ein bisschen Obst und Gemüse dabei habe. Reicht es ab dem 20. überhaupt noch für das Pausenbrot? Und dann geht das ja weiter darüber, dass du eben im Grunde weißt, du weißt als Kind nicht, kann ich jetzt auf diesen Kindergeburtstag, auf den ich gerade eingeladen wurde? Oder wird Mama wieder ganz traurig, wenn sie dann tatsächlich das Geld für das Geschenk irgendwie zusammenkratzen muss? Viele Kinder, die lange in Armut leben, entwickeln tatsächlich auch irgendwann Strategien und behaupten dann, sie wollen nicht zu Kindergeburtstagen gehen, sagen Kindergeburtstagseinladungen schon ab, bevor die Einladung bei ihren Eltern überhaupt angekommen ist, weil sie versuchen, ihre Eltern vor dieser Scham und vor dieser Traurigkeit zu schützen.
Aber das ist doch wiederum ein viel zu viel Verantwortung für die Kinder. Du hast das ja selber auch getragen. Eigentlich sind die Kinder damit doch überfordert.
Sind sie auch absolut. Und gleichzeitig ist das halt die Situation, in die wir sie als Gesellschaft mutwillig bringen. Weil es sind in den seltensten Fällen die Eltern, die ihren Kindern das quasi irgendwie anerziehen. Aber Kinder sind ja nicht doof. Also Kinder merken ja, was zu Hause vor sich geht. Kinder merken das, wenn sie dir die Kindergeburtstagseinladung in die Hand drücken und deine Laune tatsächlich plötzlich auf den Sinkflug geht.
Hast du das auch erlebt?
Immer.
Oder woran hast du gemerkt, ich muss meine Eltern schützen, das kann ich nicht mehr sagen? Du hast ja ein paar Beispiele im Buch genannt, aber was war deine Taktik dann? Auch die Einladung nicht zu zeigen oder kannst du ein anderes Beispiel nennen?
Also ich habe tatsächlich ganz oft Einladungen dann gar nicht erst mit nach Hause gebracht, sondern die irgendwann auf der Schulbusroute in irgendeinem Mülleimer entsorgt. Habe in der Schule aber die ganze Zeit so getan, als ob ich wahnsinnig beschäftigt wäre. Also ne, das ist dann so ein doppeltes Spiel, das du dann irgendwann spielst als Armutsbetroffene, weil du willst dich nicht outen.
Das ist ja doppelt anstrengend. Dann hast du gesagt, du musst zum Training oder was hast du dann?
Genau, ich habe dann erzählt, ich muss mich um meine kleinen Geschwister kümmern, ich habe keine Zeit dafür. Oder ich habe irgendwelche Ausflüge erfunden, auf die wir vermeintlich gefahren sind, dann, wenn das Wochenendgeburtstage waren. Und gleichzeitig habe ich halt zu Hause von diesen Geburtstagseinladungen überhaupt nichts erzählt. Weil ich halt genau wusste, es sorgt am Ende eh wieder nur für Stress. Selbst wenn meine Eltern dann tatsächlich irgendwie versuchen, einen guten Monat dafür zu nutzen, dass ich da hingehen könnte, wusste ich halt ganz genau, am Ende reichen die 10, 15 Euro, oder als ich ganz klein war, waren es ja sogar noch Mark, am Ende reichen die dann halt nicht. Oder am Ende fehlen sie halt an anderer Stelle.
Ganz schön breite Schultern für so zarte Kinder. Prägt dieses Gefühl auch heute noch deine Erziehung oder würdest du sagen, so weit geht es jetzt nicht mehr? Gibt es bei dir so eine kleine heimliche Freude, wenn die Einladung kommt und du sagst, ja, heute kann ich mir das leisten, ich kann das meinen Kindern ermöglichen?
Bei mir geht diese heimliche Freude sogar so weit, dass ich zu Kindergeburtstagen immer völlig eskaliere. Also bei meinen Kindern haben immer Motto-Partys mit dazu passenden Torten. Also meine Torten sehen längst nicht so gut aus wie die auf Instagram oder Pinterest. Aber ich freue mich halt so sehr darüber, dass ich meinen Kindern halt auch eigene schöne Kindergeburtstage ermöglichen kann, dass ich dann halt wirklich auch 3 Tage lang um diesen Geburtstag völlig overboard gehe. Einfach nur, weil ich es kann.
Ich lächle jetzt und gleichzeitig schießen mir die Tränen in die Augen, Kelsey, weil es natürlich auch eine Wunde ist aus deiner Kindheit, die du versuchst mit so einem riesigen pinken Luftballon, blauen, keine Ahnung, grün, Meer von Torten dann auch zu überdecken. Ne?
Absolut. Das ist tatsächlich ongoing therapy, sage ich immer. Also es ist wirklich dauerhafte Therapie. Und gleichzeitig weiß ich halt eben auch, es wäre für meine Kinder völlig in Ordnung, wenn ich ein Jahr mal sage, wisst ihr was, Leute, ich habe keinen Bock. Also meine Kinder wissen dann, dass das tatsächlich einfach was damit zu tun hat, dass unsere Kapazitäten als Familie gerade anderweitig gebraucht werden und dass es eben nichts damit zu tun hätte, dass das Geld dafür nicht da wäre.
Und das müsste man auch offen aussprechen bei Kindern.
Ja, absolut. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mir halt eben aus der eigenen Erfahrung auch sehr wichtig ist. Bei uns wird da halt sehr transparent mit umgegangen. Mhm. Ich ordne meinen Kindern das beispielsweise ein, wenn sie dann ihr Taschengeld gekriegt haben und dann aber gerne das 50-Euro-Lego-Set haben wollen. Ich führe da durchaus Gespräche, in denen ich sage, natürlich könnte ich dir das jetzt kaufen, weil am Ende des Tages haben wir das Geld gerade. Aber gleichzeitig gibt es so viele Kinder da draußen, die können sich das nicht mal eben so kaufen. Und ich möchte schon, dass du auch lernst, das wertzuschätzen, was Dinge einfach kosten.
Sie ist Parteimitglied der Linken und Beisitzerin im Kreisverband Nienburg an der Weser. Grüße gehen hoch an meine alte Heimat. Kelsey Dehner, Journalistin und Autorin. Wer nichts hat, kriegt Hilfe. Das ist das Motto, nach dem unser Sozialstaat eigentlich aufgebaut ist. Wohngeld, Bürgergeld, Zuschüsse. Das müsste doch reichen. Dann gibt's noch private Initiativen. Auch noch, sagen die einen. Die Fördervereine an vielen Schulen und Kindergärten. Zuschüsse für Klassenfahrten, die Tafeln, die Kirchen und viele andere. Du bist in Armut aufgewachsen, Kelsey, und trotzdem reicht es nicht. Obwohl viele sagen, das müsste doch jetzt mal reichen.
Das liegt vor allen Dingen daran, dass diese Zuschüsse, also dass alleine ja der Bürgergeldsatz schon so knapp bemessen ist, dass tatsächlich ein menschenwürdiges Leben damit ja gar nicht möglich ist. Diverse Wohlfahrtsverbände rechnen uns das immer wieder vor, dass der Bürgergeldsatz de facto zu niedrig ist. Wir haben gerade erfahren, vor, ich glaube, 8 Wochen oder so, dass in Berlin eine Studie unter Verschluss gehalten wurde seitens der Bundesregierung, die klar belegt, dass der Bürgergeldsatz nicht reicht, um Kinder gesund und ausgewogen zu ernähren. Das heißt, ja, wir haben einen Sozialstaat, der zwar so tut, als ob er all denen, die Hilfe brauchen, auch Hilfe zukommen lassen würde. Aber tatsächlich ist das auf der einen Seite viel zu wenig Geld, das da bereitgestellt wird. Und auf der anderen Seite ist das ein riesiges Bürokratiemonster, zu dem Armutsbetroffene tatsächlich einfach selten auch Zugang haben.
Und wenn sie Zugang haben, kostet es natürlich Zeit. Behördengänge kosten Zeit.
Und Behörden haben dazu ja zusätzlich auch immer noch zu den unmöglichsten Zeiten offen. Also, weil auch da haben wir die Realität, Bürgergeldbeziehende, Menschen, die Kinderzuschlag erhalten, Menschen, die Wohngeld erhalten, die allermeisten von denen arbeiten in irgendeiner Form. Und wenn dann aber tatsächlich das Wohngeldamt nur morgens zwischen 8 und 12 Uhr offen hat und ich in der Zeit aber ja tatsächlich irgendwo im Altenheim die Böden wische, wie soll ich denn dann zwischen 8 und 12 Uhr tatsächlich meine Antragsunterlagen irgendwo einreichen können?
Aber warum sollte der Staat die eigene Bevölkerung nicht schützen, nicht stärken wollen? Was steckt dann hinter einem System, was ja aus deinen Augen nicht funktioniert?
Der Wunsch, Profite zu machen. Wir erleben das gerade an Bundespolitik ganz real, dass tatsächlich wichtige Investitionen in die Infrastruktur, in Sozialpolitik verhindert werden dadurch, dass ein Bundesfinanzminister da sitzt und sagt, ich halte an dieser Schuldenbremse fest, obwohl mir selbst Nobelpreisträger der Ökonomie sagen, es ist gerade das Schlechteste, was du für die Gesellschaft tun kannst.
Also Geld ist eigentlich genug im System, es ist dann nur falsch verteilt?
Ja. Wir haben während der Pandemie Lufthansa für mehrere Milliarden Euro gerettet. Und parallel dazu haben diverse Menschen ihre Jobs verloren und sind tatsächlich quasi an Jobcentern ja wochenlang während Lockdowns einfach abgewiesen worden. Obwohl die Leute in den Jobcentern wussten, dass wenn die Leute ihre Anträge nicht stellen können, sie halt auch kein Geld kriegen.
Wer sind denn die Alliierten für armutsbetroffene Menschen, außer jetzt vielleicht Parteien?
Wohlfahrtsverbände. Die Kirchen in Deutschland an vielen Stellen auch. Und ich würde sagen, jedes Elternteil oder jeder Mensch, der sich in irgendeiner Form in einer ehrenamtlichen Initiative engagiert. Ob das die Fördervereine sind, die du eben angesprochen hast, oder ob das tatsächlich eben Leute sind, die sich beispielsweise bei der Tafel engagieren.
Du bist jetzt ein politischer Mensch, bist gesegnet mit Eloquenz und einem klaren Kopf und kannst das alles einsetzen in Büchern oder vielleicht auch in eben einer politischen Rolle. Wie können denn armutsbetroffene Menschen eine politische Rolle noch stärker spielen, um das Thema noch sichtbarer zu machen?
Es würde schon helfen, wenn tatsächlich die Leute, die Entscheidungen treffen, und das fängt ja bei den meisten schon im Kommunalrat an, wenn die mal mit Armutsbetroffenen sprechen würden, statt über Armutsbetroffene.
Also das ist immer noch die Ausnahme?
Das ist leider immer noch die Ausnahme. Da wird dann in stundenlangen Sitzungen zwar darüber entschieden, ob die Fördermittel für das Stadtteilzentrum weiter gezahlt werden oder nicht. Und dann wird darum theoretisiert, welchen Impact diese Arbeit denn wohl hat oder auch nicht hat. Aber die wenigsten von diesen Menschen, die diese Entscheidung treffen, gehen mal in das Stadtteilzentrum und setzen sich tatsächlich beim solidarischen Mittagstisch einfach mal mit hin und hören mal zu.
Also das schreibst du ja auch. Es fehlt an Orten, die ein gemütliches Beisammensein und zwischenmenschliche Begegnung ermöglichen, ohne dass jemand dafür das Portemonnaie immer wieder zücken muss. Denn Innenstädte und Quartiere, die vor allem aus Konsumgelegenheiten bestehen, halten armutsbetroffene Menschen ja fern. Was würdest du dir denn wünschen? Was würdest du denn sagen? Welches Angebot fehlt?
Es fehlt tatsächlich an lokal installierten und zentral zugänglichen Stadtteilzentren oder Programmen, die öffentliche Bibliotheken beispielsweise genug fördern, dass diese Bibliotheken auch Orte der Versammlung sein können, Orte der Begegnung sein können. Es fehlt tatsächlich an Innenstadtgestaltung, die vor allen Dingen die Begegnung und das sich Aufhalten priorisieren, statt die Frage danach zu stellen, wie viele Schuhläden sich diese Fußgängerzone wohl noch leisten kann.
Besonders gut verstehen wir uns mit Menschen, die die gleichen Interessen haben oder das gleiche Hobby. Und ähnlich geht's vielleicht auch unseren Kindern. So bauen wir uns einen Freundeskreis auf, aus Sportverein, Schule, vielleicht auch aus Job, anderen Hobbys und merken gar nicht, dass wir vielleicht dann doch in einer Filterblase leben, wo Menschen selbstverständlich zweimal im Jahr in den Urlaub fahren, vielleicht sogar zusätzlich noch Skifahren, wo das iPad für die Schule keine Jubelsprünge auslöst, aber auch nicht schlaflose Nächte. Gerade Eltern landen ratzfatz in einer Blase, ohne es vielleicht zu merken. Und dann kommt Kelsey Dehnert um die Ecke mit so einer großen Stricknadel und sticht einmal fest in Instagram hinein, sorgt für Trubel und erhebt ihre Stimme in den ganz gut situierten Hochglanz-Momfluencern. Im Sonntagstalk von SR1 und HR3 haben wir heute, liebe Kelsey, schon viel über Armut gesprochen und darüber, was sich arme Menschen wünschen. Was haben wir vergessen?
Ich glaube, was wir vergessen haben, ist tatsächlich immer wieder diese Perspektive einzunehmen, dass Armut nichts ist, was tatsächlich irgendwo vor irgendwelchen Toren irgendwelcher Städte stattfindet, sondern Armut ist das, was im Zweifelsfall zwei Straßen weiter stattfindet.
Und es betrifft jeden Lebensbereich, das ist mir nochmal deutlich geworden. Ist durchdringt die Studentin, ist durchdringt diejenige, die du ja auch warst im ersten Praktikum, wo man dann auch die Klamotten braucht, wo man eine Möglichkeit braucht, Miete zu bezahlen und ein geringes Praktikantinnengehalt zu erhalten. Es ist nicht nur in der Kita und in der Grundschule, sondern eben auch in späteren Lebensbereichen.
Ja, und uns da immer wieder vor Augen zu führen, dass wir am Ende des Tages tatsächlich nicht wissen, welchen Lebensweg diese armutsbetroffene Person hinter sich hat, sondern dass wir tatsächlich wirklich jetzt akut helfen können, ohne ihr vorher Vorhaltungen zu machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste am Ende tatsächlich, wenn es um gesellschaftliche Solidarität
geht. Das wäre ja auch nochmal eine zusätzliche Verletzung, wenn man daraus dann immer wieder einen Vorwurf formuliert, was natürlich passiert. Das haben wir heute auch gesprochen. Wie schaffen wir es denn, Nähe aufzubauen zu anderen Lebenswelten, damit wir eben nicht jeder, so wie ich es eben gesagt habe, in der eigenen Bubble dann hängen bleibt?
Also ich glaube tatsächlich, Bücher wie meines zu lesen, ist ein guter erster Schritt. Ich glaube, es geht vor allen Dingen aber tatsächlich auch darum, mal mit vielleicht genau der Person in meinem Umfeld ins Gespräch zu kommen, an der ich vielleicht tatsächlich bislang am bewusstesten in Anführungszeichen vorbeigelaufen bin. Ob das jetzt beispielsweise eben die Mutter in der Kita-Garderobe ist, die ich so ansehe und wo ich so merke, aus meiner eigenen Erziehung heraus habe ich da irgendwie einen Widerstand. Die einfach mal anzusprechen und sie zu fragen, wie es ihr geht. Und dann mal zu gucken, was passiert. Also tatsächlich sich eben auch wirklich mit Menschen, die nicht so sind wie ich selber, bewusst zu konfrontieren. Und mich dann eben nicht auf den immer gleichen Veranstaltungen rumzutreiben, sondern zu sagen, okay, und jetzt gehe ich mal beispielsweise zum AWO-Wohlfahrtsverband, zum Mitgliedercafé und gucke mir mal an, wer läuft denn da eigentlich so rum.
Also eine innere Bereitschaft, die Handbremse zu lösen und neue Bereiche kennenzulernen, um damit eben am Ende auf lange Sicht für mehr Verteilungsgerechtigkeit und vielleicht auch echte Chancengleichheit dann tatsächlich zu sorgen, indem man nicht in den Schuhen dann ja tatsächlich geht, aber den Blick dafür öffnet und Empathie empfindet?
Genau. Es ist schon wesentlich einfacher für Armutsbetroffene und für von Armut bedrohte Familien beispielsweise so etwas wie die Kindergrundsicherung politisch durchsetzen zu können, wenn all die Familien, die nicht darauf angewiesen sind, die aber wissen, welche Schwierigkeiten das macht, wenn das Geld nicht reicht, sich tatsächlich solidarisch erklären und sich dahinter stellen.
So vieles bleibt Menschen, die von Armut betroffen sind, verwehrt. Ob das der Auslandsaufenthalt ist, den die Eltern bezahlen können, ob das die Sprachkurse sind, ob das die Garderobe ist. Und immer wieder bleibt die Angst, jemand knallt dir die Tür vor der Nase zu, wenn du denkst, du hast es gerade geschafft. Kennst du diese Momente auch noch?
Ich glaube, das lässt mich niemals los. Also das war tatsächlich auch jetzt während des Buchentstehungsprozesses beispielsweise meine stetige Begleiterin, dass ich immer wieder dachte, okay, und jetzt kommt irgendjemand und sagt mir, Mensch, du hast gar keinen Hochschulabschluss, mit welcher Qualifikation schreibst du eigentlich ein Buch? Also gerade dadurch, dass ich eben zum Beispiel das Beispiel dafür bin, dass es halt am Ende des Tages selbst mit sehr viel Fleiß und Intelligenz und Durchsetzungsfähigkeit am Ende nicht für einen Berufsabschluss gereicht hat. Gerade dadurch weiß ich halt eben einfach auch, wie unsicher man permanent durchs Leben läuft, wenn man halt diese gut bürgerlichen Kriterien, die an einen gelungenen Lebenslauf angelegt werden, wenn man die nicht erfüllt.
Sagt Kelsey Dehnert, und ich danke dir, liebe Kelsey, für deinen Einblick. Wenn man liest das Gefühl von Armut, nimmt man sehr viel mit über arme Mütter, die auch anders einsam sind. Du teilst dein Wissen mit uns und dieses Buch, dein Buch ist ein Blick hinter die Armutsstatistiken. Und dafür danke ich dir über knappe Kohle, geringen Selbstwert und einen Sozialstaat, der uns im Stich lässt. Kelsey Dehnert war unser Gast heute im Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Armut, Ausgrenzung, das Suchen nach Verbündeten im Kampf gegen Ungerechtigkeiten, das waren unsere Themen heute im Sonntagstalk. Inspirierende Geschichten von aufwachsenden Armut hört ihr auch im ARD-Podcast Arm und Trotzdem. Schauspielerin Janine Ullmann, Ex-Fußballer Marcel Janssen und andere erzählen von einer Kindheit voller Entbehrung und ihrem etwas anderen Blick auf das Leben.